Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Aus Walt Disneys Fluch der Karibik von 2003 und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde beste Freundin Filina Herrmann. Hallo Filina.
Hallo.
Und bevor wir gleich richtig loslegen, sollt ihr noch wissen, Ponyhof und Mittelfinger wird euch präsentiert von der Smile-App. Das ist eure App mit der besten Comedy immer und überall. Und falls ihr die noch nicht haben solltet, dann ändert das jetzt mal ganz schnell, denn dann habt ihr bisher echt was verpasst. Und jetzt müssen wir eine Frage mal ganz dringend beantworten, Filina. Wie schaut das eigentlich aus? Können Tiere eigentlich Orgasmen haben? Das ist die Frage, mit der Filina vor ungefähr einer Dreiviertelstunde anfing, mich zu belästigen, als ich hier die Mikros einpegelte. Bist du derweil zu einem Schluss gekommen?
Nee, noch nicht, aber ich finde es mal interessant, darüber nachzudenken.
Ja, oder man googelt es einfach, man kann es ja nicht googeln.
Ja, aber also die eine Hälfte, die Männer, also die Männchen werden es ja haben. Das muss ja irgendwie raus, das Zeug.
Aber brauchst du dafür zwingend einen Orgasmus?
Das...
Meinst du, so ein Fisch unter Wasser ist da so? Also. Ich weiß, dass Schweine Orgasmen haben. Das war irgendwie bis zu einer halben Stunde oder so. Und ich glaube, Delfine auch. Und ich weiß es nicht, wie es bei Affen ist, aber ist es nicht so, dass die meisten Tiere oder Sex zur Fortpflanzung haben und nicht zum Spaß?
Oder zum Stressabbau? In Affengruppen ist es auch so, dass es dann mal so. Also kommt halt. So ein Männchen und dann einmal kurz so rein, raus und wieder weg und der Stress ist weg und sie so, war da was?
Okay.
Also wie bei Frauen auch.
Das ist, auf jeden Fall geht dieser Podcast jetzt schon in eine großartige Richtung. Das passt hervorragend, weil wir ja auch quasi uns so rund um den Valentinstag befinden. Also der war ja vor kurzem. Und Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich bin die einzige Frau, die den Valentinstag echt überhaupt nicht romantisch findet.
Nee.
Oder?
Ich finde es auch der am wenigsten mit Liebe zu tunende Tag ist Valentinstag.
Ja, weil es auch, jetzt prinzipiell denke ich, wenn du einen Tag brauchst, der dir von den Blumenläden vorgeschrieben wird, um deinen Partner zu zeigen, dass du ihn liebst, dann läuft was verkehrt.
Vor allem allen Partnern sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, Blumen und alles Mögliche zu kaufen.
Und man denkt so, warum? Gestern ging der Trottel mir noch tierisch auf den Sack, aber heute soll ich hier mit ihm hier romantisch in der Badewanne sitzen und Erdbeeren essen, weil ja scheinbar auch nichts romantischer ist als Erdbeeren essen. Mhm. Ich finde diese ganzen Romantiksymbole ganz, ganz unromantisch. Mhm. Also ich mag keine Schnittblumen, da geht schon mal los, weil ich immer denke so, ja, es ist ja nett anzusehen, aber warum genau gehe ich in einen Garten und töte etwas, das sehr gut aussieht, um dann es mir in die Vase zu stellen und dabei zuzugucken, wie es einen langsam qualvollen Tod stirbt auf meinem Wohnzimmertisch? So, das ist jetzt, ja, aber ich stehe überhaupt nicht auf Schnittblumen. Aber auch sonst, ich mag keine Pralinen. Ich finde auch dieses Ganze, und dann hat er da Rosenblätter hingestreut.
Oder am besten, er hat aus Teelichtern ein Herz geformt auf dem Küchentisch.
Wenn du reinkommst, dann hat er so mit so Teelichtern so einen Weg gebaut und dann hat er da Rosenblätter hingestreut und wenn ich sowas sehe, denke ich mal so, wer soll denn das wegsaugen, Digga? Das nervt doch.
Da musst du aufpassen, dass dir die Bude nicht abfackelt, weil du so ein Teil umwirfst, ups.
Ja, oder weil du grazil wie so ein Elefant bist, wenn du deine Wohnung betrittst. Nee, aber im Ernst jetzt, ich finde das überhaupt nicht romantisch. Nee. Ich habe immer das Gefühl, das ist, Männer agieren in, also nicht alle Männer, aber Männer, die sowas machen, agieren so, wie sie glauben, dass Frauen es romantisch finden. Mhm. Und Frauen nehmen das so hin, weil sie glauben, dass Männer das romantisch ist. Das kann mir doch keiner erzählen, dass jemand glaubt, dass der da morgens aufsteht und sagt, oh, weißt du, worauf ich richtig Lust habe? Ich überrasche heute meine Frau mit rosafarbenen Pralinen und einer Flasche billigen Sekt und hier so eine Packung Blumen von der Tanke. Das hat so wenig mit dem Individuum zu tun, finde ich.
Also, eben, das ist so ein, wir haben irgendwann, gab es mal ein Komitee, das dann festgesetzt hat, das sind die Symbole der Romantik.
Das Romantikkomitee
für alle zukünftigen Generationen. Und Männer so, okay, check. Und Frauen, ja, okay, das muss ich jetzt romantisch finden. Es ist auch so ein, du musst es romantisch finden, weil er hat es ja gemacht, weil er romantisch sein wollte.
Mhm.
Und weil er geglaubt hat, du findest das romantisch.
Es kommt auch, glaube ich, voll nicht gut, wenn du am Valentinstag so, Alter, nimm dieses Gestrüpp aus meinem Badewasser, sonst ist hier gleich was los. Weißt du, oder so, hey, toll, toll, noch mehr Pralinen, die ich nicht mag. Ich stelle sie zu den anderen Pralinen, die ich nicht mag. Was willst du auch sagen? Du hast dir Mühe gegeben, dass... Ist ja offensichtlich so, da hat irgendjemand Kerzen hingestellt in deiner Bude und da draußen noch irgendwelche Figuren geformt oder ein Herz, dann kannst du ja tatsächlich nicht sagen so, Alter, ist das peinlich. Ja. Weißt du?
Kannst du es denken?
Nimm die scheiß Kerzen da weg, Diggi. Das macht Flecken auf meinem Parkett. Das kannst du wirklich nicht bringen, das würde ich auch nicht machen, so gehässig ich manchmal auch bin.
Du würdest es bei mir machen.
Ich würde es bei dir machen, aber du würdest mir tatsächlich auch keine Herzen in... Oder keine Teelichter in Herzform irgendwo hinstellen.
Jetzt schon. Irgendwann kommst du in dieses Haus und hier ist ein Teelichterherz. Mm,
weil du mich sehr hasst. Mm. Dann ist hier alles voller Teelichter. Ja. Und zwar so, dass du keinen Millimeter mehr gehen kannst.
Genau.
Und dann hast du auch keine Rosenblätter gestreut, sondern du würdest so die Rosenstängel mit den Dornen, die würdest du mir vorher die Augen verbinden. Ja. Ganz romantisch. Und dann sagen so.
Zieh mal die Schuhe aus.
Ja, genau. Willkommen zu Hause, Schatz.
Vielleicht ein bisschen warm.
Nee, aber tatsächlich, ich sehe das ja immer, ich habe das auch mehrfach in meinem Leben schon erlebt. Also jetzt nicht dieses ganz üble Programm, aber ich habe das letztens bei einer Freundin gehabt, die hatte Geburtstag und da habe ich das dann auch gesehen. Also halt so mit Teelichtern und neben den Teelichtern waren dann so rote Herzballons auf dem Boden, so ganz kleine. Mhm. Und auf dem Tisch stand dann irgendwie was zu essen, dann war so mit Servietten. So eine Unterlage geschaffen, auf der standen dann weitere Teelichter in Herzform, Rosenblätter, ein Strauß Rosen, natürlich, weil es gibt sonst keine anderen schönen Blumen.
Nee, und Rosen, das ist Liebe.
Das ist Liebe, ne? Auf jeden Fall. Rosen sind definitiv Liebe. Ich bin, glaube ich, findest du auch, dass Rosen muffeln?
Ja.
Oder?
Ich mag den Geruch auch nicht unbedingt.
Ich habe da draußen im Garten sind ja ein paar Rosensträucher und das sieht immer schön aus, so vom Weiten, aber wenn du näher kommst, das sind ja voll die aufdringliche Blumen, die brüllt einen so an. So,
Liebe!
Ja, vor allem auch so, ich bin richtig schön. Und denkst so, okay, alles klar. Ja. und dann hat sie das geschickt und es war auch überall in der Story und keine Ahnung was. Und dann denk ich auch so, ach du meine Güte. Mhm. Und dann so, hier, und er war total romantisch. Und ich bin, ich muss echt an mir arbeiten, weil ich sofort denke so, alles klar, Schublade auf, Typ rein, Schublade zu.
Mhm.
Das ist so, du fällst in die und die Romantik-Schublade. Hm.
Ich hatte auch mal, das war auch so geil, mit 16, 17 einen Freund hatte und der hat mich dann mal, da sind wir spazieren gegangen und er hatte eine Plastiktüte dabei und ich durfte in diese Plastiktüte nicht reingucken. Und wir sind dann...
War es eine unauffällige braune Plastiktüte?
Nee, ich glaube, sie war von Aldi.
Mist.
Und wir sind dann, wir sind dann durch den Wald spaziert so, zu so einem, keine Ahnung, umgefallenen Baum, wo ich manchmal mit dem Hund Gassi bin und dann mich da hingesetzt habe, war ganz nett im Wald, so einsam und allein.
Ist das so, dein spiritueller Ort gewesen?
Ja, das war, genau, da habe ich mich gefunden.
An dem du Mate-Tee getrunken hast und zu dir gefunden hast?
Ja,
und
so in der Art. Das klingt nach mir.
Das klingt schon sehr nach dir,
auf jeden
das
Fall.
Das wissen die Hörerinnen und Hörer meistens nicht, aber ja doch, das klingt total nach dir. Und dann hast du da auch ab und an ein bisschen geweint und so.
Ja, nee, das eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir dann dahin spaziert und ich wollte mich halt normal mit ihm unterhalten und ich muss nachdenken, lass mir mal ein bisschen Zeit, dann sind wir halt durch den Wald gelaufen und dann war so diese Situation, sind da plötzlich zwei Rehe gekommen und ich dachte so, ich war 16.
Okay, das ist schon ein bisschen oder?
Ja, sie sind auch nicht weggelaufen, ne? Erst kam das eine und wir standen da so und ich habe das angeguckt und dachte, ach, das ist ja schön, dann kam das zweite und ich dachte, oh, wie romantisch, weil wir sind zwei, die sind zwei. Oh. Mhm. Ja, und ich sage, ja, cool. Und er so, können wir jetzt mal weitergehen? Okay. Und dann waren wir da. Und er so, okay, jetzt musst du die Augen zumachen. So, dich auf diesen Baumstamm setzen. Okay, der war so ein bisschen höher, also dass ich über ihm war. Und er stand dann, ja, und mach die Augen zu. Und erst, wenn ich sage, auf.
Gott, ich ahne fürchterliches.
Und dann hat er irgendwas, okay, jetzt kannst du die Augen aufmachen. Ich gucke. So auf ihn runter, da steht er mit einer einzelnen, schon etwas ramponierten Rose. Die Plastiktüte hat ihr nicht so gut getan. Ich weiß gar nicht, wo die lag.
Komm, das kann immer noch sehr romantisch sein. Kommt drauf an, was jetzt danach kommt.
Und dann hielt er sie mir so hin, guckte mich mit sehr großen Augen an und sagte irgendwie so, ja, Felina und bla bla bla, kennen uns, kennengelernt und du bedeutest mir viel. Und dann so am Schluss so, Felina, ich liebe dich. Und in dem Moment dachte ich, was für ein Lappen. Die Beziehung war, eigentlich war das der Start der Beziehung. Es war für mich aber innerlich auch das Ende. Da ist irgendwas in mir gestorben. Oh Gott. Und das ist so eine Situation. Eine Rose in der Aldi-Tüte ist nicht romantisch.
Ja, wobei man jetzt natürlich sagen kann, ey, was ist dein Anspruch? Dass die Tüte schön ist oder was? Das kann ja wohl nicht dein Anspruch sein. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so wie diese Rehe waren jetzt in dem Moment relativ romantisch. Wenn jetzt alle Kerle dank unseres Podcasts ab nächstes Jahr Valentinstag erstmal zwei Rehe in den dritten Stock ihrer sechsgeschossigen Hauses zerren, um dann die Freundin im Schlafzimmer mit irgendwas überraschen, das genauso viele Haare an den Beinen hat wie sie, dann ist das vielleicht problematisch. Ja.
Ja, es war halt null romantisch, weil es die ganze Zeit, es ist so, was war so gestellt, so, ne? Das war nichts Spontanes, so, sondern ich habe etwas geplant und wir gehen da jetzt hin und du darfst aber nicht sprechen, weil ich muss in meinem Kopf die ganze Zeit die Worte, die ich dir sagen will, zurechtlegen und dann bist du da bitte mit geschlossenen Augen und dann machst du die irgendwann auf und dann wird es sehr romantisch, weil ich dir eine tote rote Rose in die Nase halte.
Ich glaube, das, was es so unromantisch macht, und das wäre vielleicht auch mein Tipp an Männer, falls hier gerade einer schon in die Tischkante beißt und sagt, ja, okay, dann sag doch einfach, was romantisch ist. Ich glaube einfach, es hatte nichts mit dir zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem an dieser ganzen aufgesetzten Romantik, dass mir zum Beispiel Blumen zu schenken, bringt gar nichts. So, ich weiß, dass es aber viele Frauen gibt, meine Mama zum Beispiel, die das wahnsinnig schön findet, wo ich dann irgendwie an Valentinstag zu Hause anrufe und zu meinem Vater dann sage, hier, Fadi, komm, hier Hintern hochkriegen, ab zum Blumenladen, 10 Euro auf den Tisch, bring Mama irgendwelches Kram mit, der immer jedes Jahr aufs Neue sagt, was soll die denn mit diesem Suppengrün? Wo ich denke, nicht du musst es romantisch finden, sie soll es doch romantisch finden in dem Fall. Also es gibt Frauen, bei denen das so ist, aber das ist, glaube ich, soweit ich das überblicken kann, nicht unbedingt die Mehrheit. Mhm. Und Frauen finden ja jeden Scheiß romantisch, solange er etwas mit ihr selber zu tun hat, oder? Also solange es mit dir zu tun hat, dann wäre die, wenn die vielleicht ein ganz klein bisschen anders gewesen
wäre. Wenn ich eine Rosenzüchterin wäre und das wäre die schönste Rose der Welt.
Ja, oder er hätte wahnsinnig panische Angst vor Rosen, aber für dich hat er sie in dieser Tüte gebändigt. Also irgendwas Persönliches.
Ja, und ich glaube auch, Romantik ist letztendlich nichts anderes als Aufmerksamkeit. Ich schenke meinem Partner Aufmerksamkeit. Ich weiß etwas über ihn. Ich habe etwas gesehen, das er oder sie mag. Und gebe ihm die Aufmerksamkeit. Ich kenne dich. Es ist halt auch nichts anderes zu sagen, ich bin romantisch, ich kenne dich. Ich weiß, was du liebst und wenn du dich wohlfühlst und wenn ich das tue, dass du dich freust. Und das ist halt nicht mit so 0815 Geschenken getan. Und mit 0815 meine ich so dieses, das schenkt jeder.
Ja, und ich glaube, deswegen funktioniert auch der Valentinstag nicht. Mhm. Weil der ja, du wird quasi von außen gesagt, heute musst du an deinen Partner denken. Mhm. Und ich denke so, nee, also entweder denkst du an deinen Partner oder du tust es halt nicht. Aber ich möchte ja, dass es was mit mir zu tun hat. Wenn er da ankommt und hier Rehe anschleift und ein Baum fällt, damit ich darauf sitzen kann und so, das ganze Programm, dann das, was man halt so erwartet, dann möchte ich ja, dass er sich das überlegt hat. Und da muss er sich entweder Gedanken gemacht haben, was ich schön finden könnte, oder er muss ein bisschen dafür gelitten haben. Also das klingt so blöd, ne? Mhm. Aber tatsächlich dieses so eine gewisse Selbstlosigkeit. Mhm. Also wenn ich romantische Geschenke versuche zu machen, dann überlege ich mir ja auch, was könnte meinem Partner gefallen oder was könnte etwas über uns aussagen oder etwas über ihn oder was könnte etwas, wie könnte ich meine Liebe ausdrücken? Mhm. Und ich denke, Es kann doch nicht sein, dass meine Liebe so ausgedrückt wird wie in Disney-Filmen. Mhm. Wobei das da meistens schon cooler ist als Rosen und Pralinen und eine Flasche Sekt.
Mhm. Kommt halt so ein Prinz im Wald, trifft auf eine Frau und sagt, hier, du bist jetzt eine Prinzessin, wir singen eine Runde.
Öffnet einen Glassarg und küsst einfach eine Frau, die seit 100 Jahren schläft.
Und dann
der Mundgeruch, ey. Ja. Oder?
Nicht nur der Mundgeruch.
Ich frage mich manchmal, ob ich halte mich ja für eine große Romantikerin, aber dass es echt nicht leicht ist. Also mit bei mir Romantik zu, ja, zu triggern oder zu, wie sagt man denn, zu schenken, also romantisch zu sein. Wo ich denke, bin ich denn so anspruchsvoll? Ich habe aber auch so Typen in meinem Leben. Habe ich dir mal von den schlechtesten Heiratsantrag der Welt erzählt, den ich je bekommen habe?
Nein.
Richtig, richtig, richtig schlimm. Also, ich versuche es mal kurz zu erklären. Wir haben uns gedatet, noch gar nicht allzu lange, ich glaube 2, 3, 4 Wochen so, und landet natürlich auch miteinander im Bett. Und das war alles sehr nichtssagend. Also es war so, ich hatte gar nichts mit Amore am Hut und bei ihm habe ich es auch nicht so richtig verstanden, aber man hatte halt, ich war halt Single und hatte Spaß. Mhm. Ey. Und dann haben wir irgend so einen Abend, wo du schon denkst, irgendwas stimmt doch hier nicht. Weißt du, irgendwie ist der doch komisch. Und dann landen wir irgendwie, wir waren das erste oder zweite Mal, waren wir miteinander im Bett und liegen danach dann da so rum und plötzlich fängt er an, so rumzuschwafeln. Also so ja, wir haben uns ja mal darüber unterhalten, wie du so zum Schmuck im Allgemeinen stehst. Das stimmt, ich habe ihm mal erzählt, dass ich kenne ganz viele Frauen, die einfach von ihren Männern oder Anwärtern, whatever, mit Schmuck überhäuft werden. Mhm. Und ich scheine eine Frau zu sein, der man keinen Schmuck schenkt. Also die meisten Männer, die ich so in meinem Leben hatte, haben mir nie Schmuck geschenkt. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich mir aus Schmuck auch nichts mache. Insofern war das eine richtige Entscheidung. Aber trotzdem, das war so ein Thema, weil er immer so erzählte, wie er seine Freundinnen, also er wollte um mich werben, indem er mir erzählte, wie wahnsinnig großzügig und gönnerös er seiner letzten Lebensgefährtin gegenüber war und was sie ihr nicht alles an Schmuck geschenkt hat.
Das ist immer gut, wenn du über vergangene Frauen sprichst.
Immer richtig gut, auf jeden Fall. Und gleich schon mal ein Pluspunkt. Mhm. So, und ich habe ihm einfach nur gesagt, so, pass auf, das gab es in meinem Leben einfach nicht. Und anstatt er daraus verstanden hat oder gehört hat, okay, ist dann halt so, kam er auf eine wahnsinnig gute Idee. Und zwar lagen wir da, er palabert so rum und meinte so, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich denke schon so, nein.
Oh nein.
Oh nein.
Bitte nicht.
Und dann steht er auf irgendwie, geht aus dem Bett, nackt wie Gott ihn schuf, kramt in so einer Sporttasche mit, hier in so einer Reisetasche,
die vor und über wäre du die ganze Zeit auf deinen Arsch gucken musst.
Das wie ist so eine, deine Fantasie,
wie so eine Katze. Nicht meine. Nein, wie so eine Katze.
Was Felina eigentlich sagen möchte, ich habe zwei Katzen und eine davon hat die komische Angewohnheit, wenn sie ankommt zum Kuscheln, einen immer als erstes den Popo ins Gesicht zu drehen. Du musst schon die Geschichte dazu erzählen. Sonst ist das so, da steigen nackte Männer aus deinem Bett und zeigen dir ihren Hintern wie eine Katze. Und ich so, what? Und fangen an, sich an unmöglichen Körperstellen zu lecken oder was. So, und wir verlieren sekündlich Hörer. Und beuge sich so vor und kramt in so einer Sporttasche und kommt wieder ins Bett und legt sich so neben mich, guckt mich an und sagt, ich muss dich jetzt etwas sehr Wichtiges fragen. Und in dem Moment habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich so, egal was es ist, frag es nicht. Frag unter gar keinen Umständen, fragst du jetzt das, was ich befürchte, dass du fragen willst. Und er so, ja, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Er hört auch nicht auf zu reden. Ne? Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ich so, oh no. Und dann nimmt er so eine kleine dunkelblaue Schachtel. Es gibt ja etwas, das schreit schon nach Verlobungsring. Mhm. Ne? So diese typische Ringverpackung. Und ich so, nein, nein. Und er so, ja, ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange. Und ich so, Digga, 3 Wochen. 3 Wochen. Das ist nicht mal lang genug dafür, dass du weißt, wie ich meinen Kaffee trinke. Was auch immer du da drin hast. Wenn das jetzt nicht ein Knallfrosch ist, dann lass das Teil zu. Und er hat sich's vorgenommen. Er hat wahrscheinlich eine Woche lang drüber nachgedacht. Und jetzt hat er sich, und dann hat das auch durchgezogen. Und meinst du, ja, und ich habe schon das Gefühl, du bist meine Traumfrau. Und ich denke, du weißt nicht mal, wie ich ohne Perücke aussehe. Ich kann nicht deine Traumfrau sein. Wir kennen uns nicht. Und er so, ja, und dann palaber, palaber. Und dann in diesem Bett geht er dann auf ein Knie.
Im Bett.
Im Bett. Und ich meine, das war ein großer Mann, großer, schwerer Mann, der hat locker so 145 Kilo oder so gehabt, versank also in dieser Matratze
und gleichzeitig das Gleichgewicht immer wieder.
Ja, und wackelte immer so hin und her und versucht, nicht so, nein, also alles daran, dramatisch. Und dann macht er diese Schachtel so auf und dann waren da ernsthaft zwei Ringe drin. Und ich gucke ihn so an und ich so, nochmal, mach die Schachtel wieder zu. Und wir werden beide ab diesem Moment so tun, als hättest du das nicht gemacht. Und dann werden wir noch einen restletten Abend haben und morgen werden wir dann sagen, dass wir uns anrufen. Dann werde ich mich nie wieder melden und du dich auch nicht. Und wir gehen beide mit erhobenen Hauptes aus dieser Situation heraus. Tu's nicht. Und er tatsächlich dann, ich kann nicht anders. Mein Herz befiehlt es mir zu tun. Möchtest du mich heiraten? Und ich so.
Was hast du gesagt?
Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich meinte sich so, nö.
Dicky, nein.
Ich so, nein. Und er guckte auch so, als hätte ich nicht gerade die ganze Zeit davor immer gesagt, tu es nicht, weißt du, nein. Und dann sitzt du da und denkst so, warum? Warum?
Er hat wahrscheinlich nur gesehen, dass sich dein Mund bewegt hat, aber nichts gehört.
Der war so im Film, er hat sich so sehr vorgenommen, jetzt hier der Romantiker zu sein, wo ich immer schon denke, nach dem Sex einen Heiratsantrag zu machen, das ist auch echt so, das. Oh, welche Frau sagt denn da ja, das. Obwohl bestimmt viele, keine Ahnung. Er muss einen Film gesehen haben, da hat eine Frau ja gesagt. Und ich so, nee. Also, ich so, du, das ist jetzt nicht, doch, es ist schon persönlich gemein. Also ich habe da auch so, ich so, nee, ich so, das tut mir leid, dass ich das sagen muss, nein, unter Garantie nein. Und er so, naja, du kannst den Ring ja trotzdem nehmen.
Ich so, bezahlt.
Was soll ich denn da? Ich so, na, ich war völlig überfordert und habe auch gedacht, jetzt springt hier gleich einer aus dem Kleiderschrank raus. Mit so, Überraschung.
Kamera.
Weißt du? Und ich so, nein. Und er war so, für ihn war das so, er war so am Lächeln und war so, ja, ach, das ist ja, also, ich weiß, das geht ein bisschen schnell. Aber es sind ja auch manchmal diese Dinge, von denen man einfach überzeugt ist, dass man sie durchziehen soll. Ich so, ja, aber dafür müssten wir zwei sein. Ja, den ich nicht. Und das war echt, und dann meinte er so zum Schluss, und das war einfach der absolute Knaller, dass er meinte so, ja, ach, das ist blöd, weil ich hatte die noch. Ich so, was? Und er so, na, ich hatte die noch. Ich wollte ja eigentlich meine Ex-Freundin heiraten, dafür hatte ich die Ringe ursprünglich. Ich so, der passt mir nicht mal. Und nein, ich hätte den gerade mal über das erste Glied meines Ringfingers bekommen. Und ich denke so, oh, und er so, ja, aber die sind Weißgold. Also seine ganze Argumentation war so, die waren aber teuer. Jetzt nimm diesen Kackring, ey. Aber eine muss den nehmen, meine Ex wollte den schon nicht. Jetzt nimmst du den bitte. Und ich dachte so, okay, wir können uns leider nie, du musst jetzt gehen. Und dann muss ich so tun, als wäre das nie passiert. Und dann warte ich 10 Jahre und dann erzähle ich das brühwarm im Podcast. Schlimm.
Oh, ja, das ist auch. Also, ich meine, ich hoffe, das hört jeder, dass das nicht romantisch war, in keinster Weise.
Ich hoffe auch, ja.
Vielleicht ist Romantik, hat sich einfach auch, vielleicht waren diese Gesten mal romantisch, als sie aufgekommen sind. So,
nackt im Bett rumzuwabbeln.
Nee, ich bin jetzt noch bei den Blumen wieder. Ich springe. Ich weiß nicht, ob jemals nackt im Bett rumzuwanken auf einem Knie und dir dann einen Ring, der dir nicht passt, zu überreichen, jemals romantisch war.
Der eigentlich für die Ex-Freundin
ja,
war.
Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht. Aber um nochmal auf die Blumen zurückzukommen, vielleicht, dass du ein bisschen, dass das auch aus einer Zeit kam, wo nicht an jeder Straßenecke ein Blumenladen war, sondern vor so, keine Ahnung, 200, 300 Jahren musste der Typ halt auch noch auf eine Blumenwiese gehen oder einem, ja, keine Ahnung, obwohl da waren dann irgendwelche Mädchen mit einem Korb und Blumen, die sie dann für 1 Cent verkauft haben. Dann haben sie sich da vielleicht einen Strauß zusammenstellen lassen. Nein, aber.
Was?
Was? Nein, das war das Mädchen mit den Zündhölzern, ne?
Ja, und die ist gestorben am Ende, also das ist. Ist auch nicht so richtig romantisch.
Nein, aber was ich meine, es gab halt nicht so jetzt die Symboliken der Romantik kannst du überall kaufen.
Ja, also klar.
So, und damals als konntest du es halt nicht. Da war es noch, da musstest du noch auf eine Wiese gehen, die Blumen pflücken und dann damit zu deiner Holden Maid gehen, sagen hier und sie, oh, du hast dir diese Mühe gemacht, das für mich zu tun.
Ja, in dieser Fantasie denke ich ja auch, dass ich, das fände ich dann auch romantisch. Weißt du, wenn der Wikinger-Typ, der normalerweise bei dir im Garten steht und mit seiner bloßen Hand Holz hackt,
ja,
plötzlich sein Schwert zückt, um dann von dannen zu reiten, um über einer Blumenwiese es selber abzumähen. Und dann ist dir quasi, er bindet dir noch sehr männlich einen Kranz für, den du dann auf deinen Haaren tragen kannst. Mhm. Und so.
Das ist aber auch nur deine Fantasie gerade.
Vielleicht. vielleicht ist diese Wikinger-Sache auch eher so mein Ding, ich weiß auch nicht.
Vielleicht.
Ja, aber wie sieht denn der romantische Heiratsantrag aus? Also gerade zum Beispiel Heiratsanträge an Valentinstag gehen meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Gar nicht, nee.
Und auch Kniefall finde ich blöd.
Ja.
Weil das haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass ganz viele gar nicht wissen, wo das herkommt. Mhm. Magst du kurz mal drüber schwadronieren, wo der Kniefall eigentlich herkommt?
Dann wären wir ja bei den Wikingern, oder? War das?
Ach, wir sind, dann das gerne.
Nein, das ist, davon kommt, dass früher, wenn ein Mann im Prinzip, wie fängt denn das an? Wenn ein Mann geheiratet hat,
genau,
ist er halt nicht mehr plündern gegangen, sondern... Ist er da noch plündern gegangen?
Ich
krieg's gerade nicht mehr zusammen.
Tatsächlich hat das was damit zu tun, dass du nicht heiraten durftest ohne die Erlaubnis des Königs. Und dass du als Ritter zur Königsgarde gehörend eigentlich nicht heiraten durftest. Und wenn du wenn du heiraten wolltest, musstest du die Garde verlassen. Und dann musstest du vor dem König niederknien. Und das nicht, weil das so die Ehrerbietung vor dem König ist, sondern weil das quasi dafür steht, dass dir jemand ein Pfeil ins Knie geschossen hat, weil das und du dadurch nicht mehr kämpfen konntest, weil der König gesagt hat, ein Mann, der eine Frau hat zu Hause, der zieht nicht mehr bedenkenlos in den Kampf, sondern der ist immer wie ein verwundeter Krieger, weil du halt dein Herz halt verschenkt. Das ist irgendwie fast romantisch, aber dadurch bist du nicht mehr brauchbar als quasi vollwertiger Krieger und kniest vor dem König nieder und sagst, ich muss ausscheiden, weil ich habe einen Pfeil im Knie. Quasi. Ich kann nicht mehr richtig kämpfen. Und das ist der Kniefall, den Männer heute benutzen, um Frauen einen Heiratsantrag zu machen. Und das finde ich ganz spannend, weil das eigentlich nicht schön ist, sondern weil das so viel sagt, wie ich mache dir einen Heiratsantrag auf Knien. Der Ursprung dafür heißt, ich heirate und das ist eine Schwäche. So, und natürlich, du hast eine Schwäche für eine Frau und so. Da kommt auch diese ganze Analogie her. So dieses, du bist deine Liebe macht schwach und so, keine Ahnung was. Wo ich denke so, okay, aber ich möchte ja mit Stärke das verbunden wissen. Und wenn du heiratest, möchtest du ja, dass er das auch will und nicht wie ein verwundeter Krieger mit einem Pfeil im Knie. Also, ich würde ja stehen, aber ich kann nicht. Natürlich ist das klar, mit der Zeit verändert sich das und Sprache verändert sich und der Ursprung, niemand kennt den Ursprung mehr und so. Aber wenn man den Ursprung kennt, finde ich es noch weniger romantisch, dass ein Mann auf die Knie geht. Auch weil ich mich frage, wenn du nicht aus 5000 Filmen gelernt hättest, wie ein Mann einer Frau einen Heiratsantrag macht, würdest du dann aus dir heraus auf die Knie gehen? Und wenn ja, warum nur auf eines? Oder warum
ja auf beide?
Nee, aber das ist doch keine natürliche Geste. Ja, wenn ich einen Mann einen Heiratsantrag machen würde, würde ich nicht auf die Knie gehen.
Nee, weil du auch nicht wieder hochkommst.
Hast du mich schon wieder fett genannt, ey? Oh, du bist... Nächste Woche in Ponyhof im Mittelfinger, präsentiert dann von Nicole Jäger und irgendeiner anderen Freundin. Das wird dann richtig gut.
Ja.
Nein, aber würdest du auf die Knie fallen, um ihn...
Ich würde auch keinen Heiratsantrag annehmen von einem Mann, der auf die Knie fällt. Auch wenn es mein, also selbst wenn es der Mann ist, den ich liebe. Das wäre einfach, wenn du auf die Knie gehst, sage ich nein. Es ist mir egal. Ich sage nein.
Jetzt angenommen, er hat wirklich einen Pfeil im Knie. Und er sagt, bloß nicht hinknien.
Ja, okay, aber nee. Das ist so ein... Es ist mir zu sehr, ich bettle um deine Hand. Also ich bettle dich an, dass du meine Frau wirst. Und das möchte ich nicht, weil es soll ja kein... Das ist meine Gunst, die ich dir... Ich sage jetzt ja. So, sondern ich möchte ja... Vor allem möchte ich mit meinem Partner ebenbürtig sein und auch auf Augenhöhe sein. Und da ist dieser Kniefall für mich... Das finde ich total unattraktiv.
Ich glaube, die meisten Frauen sehen das anders, weil das... es ist ja so eine... so eine Geste der Hingabe, glaube ich, die Männer damit symbolisieren. Also halt ich, der starke Mann, knie vor dir, du wahnsinnig tolle Frau meines Lebens, ich knie nieder, bitte sage ja. Mhm. So, wie du schon sagst, so Gunst und auch Gunst und Anerkennung, aber auch ich knie nieder vor dir. So, jetzt kannst du, jetzt bitte fülle ein Wort da rein, meine Liebe, die Göttin, die whatever. Oder er sagt, ich zeige mich dem schwachen Geschlecht jetzt hier mal verletzlich. Und ich verbinde, das merkt man auch, nicht sonderlich viel Gutes damit. Mhm. Ich glaube aber zu verstehen, warum Männer das tun und warum Frauen das auch schön finden.
Ja, das verstehe ich auch. Ich kann es nur nicht nachempfinden. Das ist für mich irgendwie, nee. Aber was sagst du zu Frauen, die einen Heiratsantrag machen? Frauen, die einen Heiratsantrag machen.
Ja, wenn die dann auch noch richtig sprechen können, finde ich das.
Ja.
Ja, ganz spannend, ne? Finde ich, habe ich mich lange Zeit gefragt, weil ich habe ja mal, wie du gerade gehört hast, den einen oder anderen Heiratsantrag schon bekommen. Ich war ja auch mal verheiratet, da sprechen wir irgendwann mal drüber. Mhm. Und das war auch ein echt schlechter Heiratsantrag. Leck mich fett. Aber das später oder ein andermal. Ich finde, und habe ich mich lange gefragt, finde ich das blöd, wenn eine Frau einem Mann einen Heiratsantrag macht? Und die Antwort ist, nein, finde ich nicht.
Mhm.
Weil dieses, auch nur der Mann kann einen Heiratsantrag machen. Wo ich denke, warum denn? Warum? Möchten Männer nicht erobert werden? Möchten Männer nicht das Gefühl haben, dass sie nur dich will? Also, und zwar so sehr, dass sie jetzt auf die echt merkwürdige Idee kommt, sich mit einem Trauschein an dich zu binden? Mhm. Also, das ist ja auch, etwas, so dieses, ich liebe dich, ich huldige dir, du bist für immer, sind wir beide und so weiter. Was da auch alles hintersteckt, hinter so einem Heiratsantrag. Wir haben es jetzt einfacher in der Steuererklärung.
So, oh, wir sparen Geld.
Wie romantisch. Oh. Aber ich finde, dass ich habe das, mein jugendliches Ich fand es immer völlig blöd. Das hat es immer total ausgeschlossen, bis ich dann irgendwann mal wirklich drüber nachgedacht habe und habe gedacht, nee, ich glaube, warum denn für den Rest seines Lebens auf einen romantischen Heiratsantrag warten, wenn man eine bestimmte Vorstellung davon hat, kann man es ja auch selber machen. Ich finde es nicht unromantisch, einem Mann einen Heiratsantrag zu machen. Im Gegenteil. Siehst du das anders? Bist du so, nee, wenn er nicht?
Nee, das nicht. Ich weiß nicht, ob ich es selbst machen würde, weil ich habe das Gefühl, bei Männern ist immer, wenn sie einen Heiratsantrag machen, sagen sie ihr, okay, ich will mich jetzt an dich binden. Und dann habe ich einen Junggesellenabschied, wo ich gesagt habe, dann wird mir eine Kugel ums Bein gebunden und ich werde als Sträfling verkleidet. Oder ich kriege ein T-Shirt mit, der eine Ring, ihn zu knechten. So, und es ist so.
Lebenslänglich mit drei Buchstaben Ehe.
Ha, genau, ha, ha. Ja, genau. So, ne? Und wenn ein Mann das von sich aus tut, hat das so ein, okay, ich will das. Ich gehe mit offenen Augen in diesen Knast.
Ja,
freiwillig.
Genau, es ist ganz schlimm,
ja.
Aber für diese Frau, was tut man nicht alles?
Genau, so, ne? Und wenn eine Frau das macht, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, vielleicht nicht alle Männer, aber manche Männer befinden das als Drohung. So, okay, ich will dich jetzt einsperren, Junge, komm, ich mache dir einen Heiratsantrag. Und ich finde das so komisch. Also
viele Männer empfinden das ja auch so als unmännlich. Also ich habe schon ein paar Männer kennengelernt, die einen Heiratsantrag von ihrer Freundin bekommen haben.
Mhm.
Und die sagt, ja, es war schon okay, aber ich fand ganz komisch, was ist ja meine Aufgabe.
Mhm.
Und ich fühlte mich dann auch total genötigt, dann ja zu sagen, weil was willst du, kannst ja jetzt nicht nein sagen. Das ist dieses Problem mit dieser Romantik, ne? Also sie war jetzt hier romantisch, willst du nein sagen? Dann macht die doch Schluss.
Ja.
Wo ich denke, also auch so eine Sache, nein sagen zu einem Heiratsantrag ist ja fast auch immer so ein Bruch. Wo ich denke, aber warum? Dein Partner darf doch, muss doch das Recht haben zu sagen, nein.
Nein. Nur über meine Leiche.
ich liebe dich schon, aber so sehr nun auch wieder nicht, dass ich einen sehr teuren Scheidungsprozess in Kauf nehme in 10 Jahren.
Aber eine Bekannte von meiner Mutter zum Beispiel, da hat der Mann ihr, ich glaube, 2-mal einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat beides Mal nein gesagt und er hat dann zu ihr gesagt, okay, also den nächsten musst du machen. Nochmal frage ich nicht.
Ansage.
Ja. Und ich denke so, ja, wenn du es 2-mal versuchst und beides Mal so, nö. Kann ich schon verstehen, dass du sagst, beim dritten, nee, jetzt will ich nicht mehr. So, aber scheinbar ging ja die Beziehung trotzdem weiter.
Und warum auch nicht?
Ja, warum auch nicht? Und man kann ja erklären, warum nicht. Deswegen finde ich so diese Heiratsanträge, die in der Öffentlichkeit passieren, dieses, er mietet sich so ein Einkaufszentrum, macht einen Flashmob im Einkaufszentrum mit möglichst viel Publikum und macht ihr dann einen Heiratsantrag. Und sie steht da und denkt so, okay, das ist jetzt sehr viel Druck und ich muss jetzt ja sagen. Also ich würde zum Beispiel auch keinen Heiratsantrag bekommen wollen in der Öffentlichkeit, also wo andere involviert sind. So zwei Personen geht diese Ehe was an. Das ist er und das bin ich. Und dann in diesem Umfeld sollte dann auch die Frage gestellt werden. Ohne Druck. Und wenn ich Nein sage, dann würde ich auch gleich versuchen, es zu erklären, warum.
Findest du es unromantisch, sich als Paar dazu zu entscheiden, zu heiraten? Also halt nicht, ich habe häufig, wenn ich so Heiratsanträge auch sehe, ne, also man bekommt ja, gerade wenn du, in meinem Fall, ich stehe ja berufsmäßig auf der Bühne und habe öfter mal die Anfragen, ob es für mich in Ordnung wäre, wenn am Ende meiner Show oder in der Mitte oder am Anfang dann er auf die Bühne kommt und seiner Freundin, die im Publikum sitzt, random einfach mal so einen Heiratsantrag macht.
Oh,
und
furchtbar.
Ist ganz schlimm. Ich lehne das auch immer ab, weil ich immer denke, erstmal ist meine Bühne dafür nicht der Ort. Und zweitens, das tust du ihr nicht an, weil das ist irgendwie nicht gut. Das ist, ich weiß nicht, ich fände, also nicht, weil die Jäger fänden das blöd, deswegen darf das auch kein anderer. Wo ich denke, nö, macht das bestimmt irgendjemand mit auf der Bühne von einem Kollegen so. Aber das finden auch, ich habe das mal erlebt bei einer Mixshow, wo auch einer einen Antrag seiner Freundin gemacht hat in der Pause oder so. Und das ganze Publikum war so, oh nein. Mhm. Auch du merkst auch alle Kollegen so, oh, das ist nicht sein Ernst, oder? Und so, doch, es war sein Ernst. Und er war ganz aufgeregt und er fand das
ja, natürlich ist er ganz aufgeregt.
So. Und das tat mir so leid, weil er einfach wirklich, ich glaube, er hat sich echt Gedanken gemacht und dann hat er auch natürlich noch irgendwie fragen müssen wegen der Bühne und so. Und das war auch alles sehr aufregend. Und sie saß da wie versteinert. Mhm. Und da habe ich einmal mehr drüber nachgedacht, ob es denn unromantisch ist, wenn man sich einfach entscheidet, weil ich immer das Gefühl habe, dass so Heiratsanträge kommen wie Kai aus der Kiste. Also gerade die wie in der Öffentlichkeit sind so, plötzlich dreht er sich um, hat einen Ring in der Tasche und ist so, willst du mich heiraten? Und sie mit so einem Dönerresten im Mundwinkel, so, was? Ich muss eigentlich dringend Pipi, Alter, was ist jetzt los? Und dass ich denke, kann man nicht, also ich würde ja von meinem Partner erwarten, dass er mich mindestens mal vorher gefragt hat, wie ich denn zum Thema Heiraten stehe. Mhm. Du hast ja eine Einstellung dazu. Mhm. Die kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Also vielleicht sollte man öfter mal darüber sprechen. Und dass sich aus solchen Gesprächen ja auch eine Sache entwickeln kann, die da heißt, guck mal, eigentlich können wir auch irgendwann mal heiraten. Oder wir könnten eigentlich auch heiraten. Also muss es immer dieser, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es muss immer dieser eine Moment sein. Sie muss dann ja sagen. Und das ist der romantischste Moment.
Mhm. Ich finde es tatsächlich fast schon romantischer, wenn man das diskutiert und dann sagt so, ja, das klingt gut, das wollen wir beide, weil es ist doch eine Entscheidung, die beide treffen müssen. Also beziehungsweise im Idealfall sollte die Ehe für den Rest des Lebens, also es ist eine Entscheidung fürs Leben, so. Das ist ja eigentlich das Ideal.
Sagt die Kirche.
Ja. Du musst ja nicht kirchlich heiraten. Also nicht aus religiöser Sicht, sondern einfach, ich entscheide mich für, dass ich, oder das ist zum Beispiel das, was ich möchte. Ich möchte mich für den Menschen entscheiden und mit denen den Rest meines Lebens verbringen oder einen großen Teil, weil...
Ja, wäre schon schön.
Ja, also aber das wäre...
Hochzeiten halten ist teuer.
Ja. Scheidung kann doch teurer werden.
Oh ja.
nee, aber dass man sich wirklich so für einen Menschen auch entscheidet. Nicht so spontan aus einem orgasmischen Glück heraus, so, oh doch, das finde ich jetzt eine gute Idee. So wie betrunken zu sein und denkst du, das ist eine richtig gute Idee jetzt.
Jetzt im Cadillac nach Vegas und ja, da im genau. Drive-In-Schalter heiraten.
Ja, genau, sondern dass man wirklich überlegt, ist das eine gute Idee zu heiraten? Vor- und Nachteil, wie wollen wir es überhaupt machen? Also nicht, wie wollen wir eine Hochzeit feiern, sondern hat man... Gehen wir den konventionellen Weg und sagen, wir ziehen zusammen dann und wir teilen alles? Oder bleiben wir in zwei Wohnungen, aber sind verheiratet? Oder was es auch immer noch so für Möglichkeiten gibt, ne? Und sich dann wirklich entscheiden, ich möchte mit dem Menschen mein Leben teilen. Und ich finde, da kann man vorher durchaus also das beschließen. Zu sagen, so ja, möchte ich.
Ja, ich finde auch nicht nur vorher, sondern im Sinne eines Heiratsantrages. Also es gibt diesen Antrag einfach nicht. Sondern wir zwei haben festgestellt, wir lieben uns, bla bla, und wir wollen unser Leben, soweit es geht, miteinander verbringen. Mhm. Und beantworten uns die Frage, möchtest du mich im Alter in die Sonne schieben? Ja, ich will. Dann könnten wir eigentlich auch heiraten. Dann könnten wir uns dazu entschließen, zu sagen, dann heiraten wir, dann sind wir abgesichert, dann hast du einfach auch ein bisschen mehr Rechte, wenn deinem Partner mal was passiert. Mhm. Du wirst informiert. Du hast ja wirklich deutlich Vorteile, auch wenn du verheiratet bist. Oder dass man sagt, nee, das ist mir, also ja, ich möchte dich heiraten, aber irgendwie kann ich mir das jetzt gerade noch nicht vorstellen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich hinsetzt und darüber spricht, dass du dann auch ganz sanft und mit völlig klaren Argumenten deinem Partner auch sagen kannst, ja, du bist der eine, aber ich möchte dich aus folgenden Gründen vielleicht nicht heiraten. Nicht nur, ich möchte dich nicht heiraten, ich möchte nicht heiraten. Mhm. So ist das für mich zum Beispiel, dass ich war ja mal verheiratet, für mich entschieden habe, so findet das nicht nochmal statt. Mhm. Also das kommt dann der Typ und macht einen lauwarmen Antrag in der Türkei am Strand. Indem er, jetzt erzähle ich es doch.
Ja, jetzt musst du auch von vorne erzählen.
Jetzt muss ich da leider durch. Nee, es war sehr unspektakulär. Wir waren in der Türkei am Strand im Urlaub und er hat irgendwann sich auf der Liege zu mir umgedreht und hat gesagt, ich finde, wir sollten uns verloben.
Der Satz fing schon falsch an.
Und ich habe als Reaktion darauf gelacht. Sehr lang und sehr laut.
Wie zerstörend das auch sein kann.
Ja, nee, das war gar nicht. Ich habe ihn nicht ernst genommen. Ja. Weil, was ist das für ein Satz? Ich finde, wir sollten uns verloben. Und dann dachte ich so, und jetzt packt er eine Keule, haut mir das Ding auf den Kopf und zieht mich an den Haaren in seine Höhle. So, ich finde, wir sollten uns verloben. Ja, und dann sind wir irgendwann zurück zum Hotel und er meinte so, du sagst ja gar nichts dazu. Und ich gucke ihn so an, ich so, wozu? Und er so, zu meinem Heiratsantrag. Ich so, welchen Heiratsantrag? Aber es ist nicht so, dass ich denke so, das war doch kein Heiratsantrag. Sondern ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich so, was für ein Heiratsantrag? Er so, ja, ich habe dir doch gerade einen Antrag gemacht. Ich so, also hatte ich einen Schlaganfall? Wann? Bin ich eingeschlafen?
Hatte ich die Augen auf?
Ja, ey, bist du sicher, dass du mir den Antrag gemacht hast? Und er so, ja, als ich gesagt habe, ich finde, wir sollten uns verloben. Und ich so, ach so. Und ich antwortete genauso romantisch zurück, ja Gott, kann man machen. Das war's. Und genauso war auch die Ehe. Und sie hielt ein Jahr und ich glaube 8 Monate. Dann habe ich einen 4 Jahre andauernden Scheidungsprozess hinter mich gebracht. Und danach beschlossen, nee, das muss gar nicht so. Nee. Also ist natürlich nicht, die Jägerserfahrung ist jetzt Maßstab für alle Ehen auf diesem Planeten natürlich null. Nee. Aber für mich ist das so in dieser Form echt durch. Mhm. Also das war vielleicht eine Kackidee.
Ja, es muss ja auch nicht so sein.
Nee.
Nee. Man kann ja auch gute Erfahrungen machen, aber also vielleicht kann man auch einfach ein Paar sein, ohne verheiratet zu sein.
Was ich auch am attraktivsten finde.
Ja, weil man entscheidet sich ja dann immer wieder für den Partner. Man ist nicht gebunden durch irgendein Konstrukt, durch irgendwelche Gesetze aneinander, sondern man sagt, ja nee, ich bin schon hier, weil ich dich liebe und weil ich mit dir zusammen sein will. Da zwingt mich jetzt keiner zu.
Ja, auch eine Ehe zwingt er natürlich nicht. Das,
oder es wird zumindest nicht so von mir erwartet wie in einer Ehe.
Genau, aber es ist halt immer mit freien Entscheidungen und freien Stücken und nicht dieses, wenn wir nicht verheiratet wären, dann wären wir eigentlich ehrlich gesagt schon heute nicht mehr zusammen. Mhm. Das kann man natürlich so oder so sehen. Mhm. Also je nachdem, wen du fragst, könnte man natürlich sagen, naja, aber das hält sie ja auch zusammen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du musst ja auch um deinen Partner kämpfen. Wo ich denke, ja, das stimmt, bis es dann halt vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Aber in einer Beziehung, die nicht aneinander gebunden ist durch Gesetze zum Beispiel oder die nicht sagt, ja, du kannst dich schon trennen, Aber dann brauchst du halt auch einen Anwalt und echt viel Zeit. So.
Im schlimmsten Fall verlierst du dann die Hälfte deines Lebens oder deines Geldes oder deines Besitzes.
Und musste ich noch, und das finde ich einen ganz schlimmen Punkt, das fand ich auch bei der Scheidung so schlimm, weil ich immer gedacht habe, naja, ich gehe ja als freier Mensch mit freier Überzeugung an einen Menschen und an eine Sache in eine Beziehung rein und damit auch in eine Ehe rein. Ich werde gefragt, möchte ich dich heiraten? Das musst du ja, wenn du heiratest, wirst du ja gefragt. Mm. Und ich habe ja gesagt, wenn ich mich von diesem Menschen trennen möchte oder muss, weil ich das so nicht mehr so kann, wie es halt war, oder ich mich anders verliebt habe oder irgendwas, oder er. Mm-hmm. Warum ist es dann so schwierig? Und ich fand diesen Punkt so schlimm, weil alles, was in einer Beziehung vereinte, was gut war, wurde dir plötzlich ein Strick draus gedreht. Und es war plötzlich nicht so, dass du dich einfach von einem Menschen trennen konntest, sondern du musstest Auflagen erfüllen, du musst ein Jahr lang warten, dieses Trennungsjahr. Wir brauchten plötzlich Anwälte. Es wurde auch dreckig, weil ich immer dachte, man kann sich auch am Ende einer Beziehung als erwachsene Menschen auf Augenhöhe gegenüberstehen, habe festgestellt, okay, das geht plötzlich nicht mehr, weil so eine Scheidung auch manchmal das Schlechteste aus einem herausholt. Und ich denke, warum habe ich geheiratet? Weil hätten wir nicht geheiratet, hätten wir einfach Schluss gemacht. Mhm. Einer wäre ausgezogen, das wäre alles sehr traurig gewesen und man hätte Liebeskummer gehabt. Das ist alles blöd, aber du kannst ausziehen, einen Schlussstrich drunter ziehen und ganz langsam neu anfangen. Mhm. Und diese Ehe, beziehungsweise der Scheidungsprozess, hat dafür gesorgt, dass sich das über Jahre hinzog und du immer wieder damit konfrontiert wurdest. Und wenn ich dann denke, dass du dann vielleicht auch noch, du hast auch noch Kinder, so, du hast auch noch, du hast ein, weiß ich nicht, Dinge, die dich verbinden, gemeinsames Eigentum oder. Und plötzlich muss das alles aufgeteilt werden. Also dein Leben wird in der Mitte aufgesplittet, du musst dich plötzlich um Kinder streiten, wo ich auch immer denke, aber du hast doch 15, 15, 20, 50 Jahre, na gut, dann sind Kinder wahrscheinlich auch erwachsen langsam. aber du hast dich ja, es waren noch mal gute Zeiten. Mhm. Und die werden retrospektiv doch nicht schlecht, nur weil ihr gemeinsam an einen Punkt gekommen seid, an dem ihr das Gefühl habt, es geht gemeinsam nicht weiter. Mhm. Warum trennt man sich dann nicht von einem Menschen, den man mal geliebt hat? Sondern man trennt sich immer, oder ich habe immer das Gefühl, Menschen trennen sich von einem Menschen, den sie nicht mehr mögen und den sie bekämpfen müssen.
Der wird der Feind dann.
Der wird der Feind, ne? Ja. Und das finde ich so wahnsinnig falsch, weil ich versuche mich auch immer dann in Liebe zu trennen, auch wenn ich diese Liebe nicht mehr habe, aber zu sagen, es war ja mal so. Also du warst ja mal der eine für diese Zeit oder du warst einfach mal der Tollste und ich war sehr verliebt. Und nur weil ich das jetzt nicht mehr empfinde oder auch nur weil du das nicht mehr so für mich empfindest, heißt es doch nicht, dass wir uns so kaputt machen müssen. Mm. Und das ist eine Sache, die ich sehr bereut habe an der Ehe, dass ich dachte, für mich, ich habe aus einem romantischen Gedanken heraus geheiratet, weil ich dachte so, und natürlich auch, weil ich bin eine Frau und ich muss natürlich heiraten. Und ich war einfach echt Anfang 30 und es wurde auch echt mal Zeit und so. Und habe das auch so vorgelebt bekommen, aber auch, weil ich an so ein, naja, dann hat man sich halt und dann ist man auch aneinander gebunden. Es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, was völlig falsch ist. So, und dann ist er eines Morgens aufgestanden, hat festgestellt, er ist mit mir nicht mehr glücklich, was in Ordnung ist, so, und wir müssen uns jetzt trennen, also Klammer auf, was gemeint war, ich vögle übrigens eine Freundin von dir, aber das kann ich jetzt so nicht sagen, Klammer zu, das habe ich später dann erst rausgefunden, aber dann wurde es echt eklig und ich dachte so, ach, hätten wir es mal nicht getan, hätten wir mal nicht geheiratet, dann hätten wir die gleiche Zeit miteinander verlebt, nur der Trennungsmoment, der wäre sauberer und schneller gewesen wahrscheinlich. Jetzt hatten wir auch keine Kinder und so, ne? Also das bindet dich ja auch nochmal. Ja. Aber das finde ich so schade, dass ich immer denke, wenn du ein erwachsener, liebender Mensch bist, warum kannst du dann dich nicht am Ende auch wie ein erwachsener, liebender Mensch trennen? Und ich weiß noch, dass ich bei mir damals in der Praxis, ich hatte damals ja noch eine Praxis, in der Praxis saß und die Anwältin kam. Ich habe die gleich, er hat sich getrennt, ich habe sie gleich am nächsten Tag die Anwältin kommen lassen. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und sie meinte dann so, was erwarte ich von diesem Scheidungsprozess? Also was möchte ich mitnehmen aus dieser Ehe? Mhm. So, an materialen Dingen und ganzen Kram. Und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, größer sein, als ich es vorher war. Ich möchte hinterher in den Spiegel gucken können und behaupten können, ich habe das mit so viel Liebe und so viel Gefühl durchgezogen, wie es nur irgendwie ging. Und ich bin einigermaßen noch am Stehen. Mhm. Und das habe ich geschafft. Und denke so, das kann man mitnehmen. Alles andere ist mir egal. Ich habe völlig ohne irgendwie, ich hatte noch ein Bett gestellt. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe, wie du weißt. Und dann umgezogen bin in ein Haus voller gar nichts, außer einem Bett gestellt und einer Katze. Ja. Und denke, was für ein riesen Trara dafür, dass man einfach nur nicht mehr zusammen sein möchte. Mhm. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen kuriert von dem Thema Ehe.
Ja, es muss nicht so sein, aber das ist dann so, dieses Ende ist immer, als würde das Ende alles, was Gute vorher war, negieren.
Ja, oder?
Und das finde ich auch traurig. Klar ist man verletzt, je nachdem, warum es geendet ist vielleicht auch. Mhm. Aber dass man dann aus diesem Verletztheit heraus versucht, nochmal nachzuschlagen. Oder dass man einfach nicht mehr drüber stehen kann, sagen, okay, ich bin zutiefst verletzt, aber lass uns das jetzt möglichst schnell über die Bühne bringen. Wir möchten, scheinbar möchte einer von uns nichts mehr mit dem anderen wirklich zu tun haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann lass es uns doch schnell beenden.
Ja, und ich verstehe ja auch, warum man das mit seinem Partner oder Ex-Partner dann alles auch diskutieren will. Du möchtest dann alles wissen. Du möchtest alles irgendwie, du möchtest verstehen, warum das nicht geklappt hat. Genau. Und eigentlich möchtest du auch echt gar keine Schuld daran tragen, null, sondern dein Partner ist an allem schuld und so. Das ist natürlich nie so. Also jeder macht Fehler in solchen.
Zwei sind in der Beziehung und zwei sind vielleicht auch in mancher Weise schuld an einem Ende der Beziehung.
Und natürlich ist immer der Partner ist immer derjenige, der die meiste Schuld hat. Das ist ja klar. Das ist ja wohl ganz klar. aber natürlich möchte man das irgendwie wissen. Und auch da denke ich, so aus Erfahrung kann ich sagen, es hat mich noch nie weitergebracht, noch nie, keinen Millimeter, sowas auszudiskutieren. Mhm. Es hat nur wehgetan. Mhm. Und heute denke ich so, nee, ich diskutiere lange und ich rede auch lange dann, wenn es vorbei ist und ich höre mir auch alles, ich höre auch alle Vorwürfe erstmal an, weil ich denke so, ja, das muss auch raus. Also gerade wenn du derjenige bist, der sich trennt, dann hörst du dir ganz, ganz viel an und ganz viel von dem, was du an den Kopf geworfen bekommst, ist natürlich verletzte Gefühle so und natürlich auch verletzte Eitelkeit und das kommt dann alles zusammen und alles, was du in den Jahren, die man zusammen war, nicht richtig gemacht hast, das kommt dann auf einmal und das ist alles schlecht und so. Und ich denke, ich höre mir das dann an und denke so, ja, vielleicht kann ich auch noch was draus lernen und ich weiß, dass du das jetzt brauchst und ich versuche das durchzustehen. Ich versuche das auch ohne laut zu werden und so. Wirklich, ich habe echt gearbeitet so und versuche das jetzt immer als wie ein Erwachsener eine Beziehung zu lösen. Habe aber festgestellt, dass dieses Warum, was man da immer so als Frage, warum hast du, warum bist du fremdgegangen, warum liebst du mich nicht mehr, warum ist es jetzt so, dass dir das nichts bringt, weil dein Gegenüber dir das nicht beantworten kann. Ich selber habe die Fragen schon gehabt und habe keine Antworten bekommen und man hat sie mir auch schon gestellt und ich konnte auch nicht antworten. Warum liebst du mich nicht mehr? Das ist eine Frage, auf die kannst du nicht antworten. Nee. Das ist so wie, warum hast du das und das? So,
warum ist deine Lieblingsfarbe grün?
Ja, genau. Das sind einfach so Fragen, die kannst du dann nicht beantworten. Und das ist da, glaube ich, das Schlimme am Ende immer, das sind ganz viele Fragen da, ganz viele offene Sachen, ganz viele Wunden. Und dann bei einer Scheidung zieht sich das einfach episch lange hin, anstatt einfach, dass ich gehe jetzt. Mhm. Ich nehme jetzt meine 25 Sachen und die Katze und Felina und gehe. Ja.
Ja, es ist halt auch. Also ich verstehe auch nicht, warum es einem so einfach gemacht wird, im Prinzip zu heiraten, aber so schwer sich zu trennen. Weil man ist, wenn man verliebt ist, ja nicht zurechnungsfähiger, als wenn man dann nicht mehr verliebt ist.
Nee, absolut nicht.
Und im Gegenteil, glaube ich eher, ne? So, das ist so, du triffst die Entscheidung aus sehr großen Gefühlen heraus. Du triffst diese Entscheidung der Trennung, aber auch aus sehr großen Gefühlen heraus, oftmals. Ja. Ne? Und wenn es einfach nur der Punkt ist, dass beide sagen, ja, irgendwie ist die Luft raus, oder? Trennung, ja, haben wir aber jetzt einiges zu klären. Und dann geht's los, weil man, keine Ahnung, wenn man ein Haus zusammen hat, dann ist ja auch die Frage, okay, wenn ich jetzt einfach aussehe, bin ich ja obdachlos.
Ja, oder Kinder. Ja. Kinder sind so das Thema, wo ich immer denke, warum macht einen das, jetzt haben wir beide keine Kinder, aber warum macht einen eine Scheidung das so schwer? Weil ich habe ja immer die Hoffnung, auch wenn ich das bei Paaren erlebe, die Kinder haben, die sich trennen, dass ich denke, könnt ihr nicht versuchen, im weitestgehend guten auseinander zu gehen, weil man müsste immer jedem Paar immer sagen bei der Ehe, übrigens, wenn ihr Kinder bekommt, seid ihr für den Rest eures Lebens in irgendeiner Form aneinander gebunden. Mhm. Vergesst das nicht. Toi, toi, toi.
Einmal Eltern, immer Eltern.
Viel Spaß.
Ja.
So, und da wünscht man sich ja immer, und da gibt es ja auch viele positive Beispiele, dass man so auseinandergeht, dass man zumindest es hinbekommt, für die Kinder die Eltern zu sein, die die Kinder verdient haben, und sich aber auch gegenseitig mit Respekt zu begegnen. Weil es ist nun mal der Mann oder die Frau, die du dir ausgesucht hast, und die egal was sich verändert, sie oder er ist nicht plötzlich irgendwie das Böse, nur weil du für dich festgestellt hast, ich will jetzt was anderes.
Und Kinder sollten halt auch nie der Grund sein, warum man eine Ehe weiterführt, in der man beide Paare nicht glücklich sind. Wir tun es für die Kinder. Nein, dann trennt euch, aber seid dann trotzdem noch vernünftige Eltern, erwachsene Eltern, die halt ein bisschen Zeitmanagement jetzt brauchen. Aber nicht so, oder ein Kind zu bekommen, um die Ehe zu retten, finde ich auch ganz schlimm.
Ja.
So, und das ist, ich glaube, für keinen fair und also so, das ist so ein.
Besonders fürs Kind nicht.
Ja,
ne?
Eben.
Also dein Geschwisterkind, das erste, das haben wir aus Liebe bekommen. Das zweite haben wir bekommen, weil wir dachten, naja, besser ist, bevor wir hier eine Ehe ist ja auch, zu scheiden ist ja teuer. Mhm. Ne? Dafür haben wir dich jetzt bekommen, Kevin Sören Balthasar. Das ist übrigens no pressure, deine Daseinsberechtigung, ja. Dass wir, Mama und Papa, uns nicht besser verstehen. Ja. Aber mal zurück zu den schönen Seiten von Ehen. Wie ist das? Heiratest du jetzt demnächst bald noch?
Mhm. Werde ich Blumenmädchen?
Nee,
ganz bestimmt nicht.
Weil du nicht ins Kleid passt, du fette Schnecke. Nee, willst du nicht?
Nee.
Also kein Kandidat in Sicht?
Nee, kein Kandidat in Sicht. Und
falls an dieser Stelle irgendjemand Interesse hat daran, wo Felina sich zum Affen zu machen wäre, der auf den Knie fällt und Felina sagt, oh mein Gott, das ist du Lappen, dann bitte schreibt uns doch gerne eine Mail oder PN an www.wermöchtefelinavonhintenaufsatteln.de. Kann losgehen. Ey, aber wo wir gerade beim Thema Romantik und so weiter und so fort sind. Ja. Ne, ich möchte mal ganz kurz über meinen Mittelfinger der Woche sprechen. Oh. Weil es gibt Momente, da möchte man ja echt einen Kerl im Haus haben. Mhm. Und bei mir war das diese Woche, und das war auch das blödeste Kram diese Woche, ist, dass ich in der Küche saß, morgens Kaffee trank. Du weißt, es gibt mich in zwei Aggregatzuständen, vor Kaffee und nach Kaffee. Mhm. Alles vor Kaffee ist nicht gut.
Muss mal ganz leise sein und vorsichtig um dich herum tänzeln.
Ja, und am besten beim Tänzeln Kaffee kochen.
Ja.
Dann ist das in Ordnung. Dann darfst du so viel tänzeln, wie du willst. Und ich sitze in der Küche neben meinem Herd, weil da steht meine kleine Kaffeestation, und da brühe ich gerade meinen Kaffee per Hand auf. Oh Gott, ich bin so fancy.
Fancy.
Oh. Der tröpfelt da gerade so durch und steigert meine Laune. Und dann höre ich die ganze Zeit was knistern. Und denke so, was ist das denn? Und hab gedacht, das wäre eine Maus oder so. Also es klang wie so ein kleines Nagetier, das da irgendwie sich so durchknuspert. Und dann so, was ist, oder sind das die Katzen, die hier Lärm machen? Und das wurde dann immer lauter und war zwischendrin dann wieder weg, und dann war es wieder da. Und ich dachte so, nein, ich habe Mäuse. Und es dauerte so eine Viertelstunde oder so. Da war dieses Knistern plötzlich ganz, ganz laut und wurde immer lauter. Und dann machte es Boom. Und es kam eine Stichflamme hinter meinem Herd, also ich habe so einen Gasherd, und dahinter kam so eine Stichflamme hoch, schlug oben gegen die Dunstabzugshaube, links und rechts neben dem Kochfeld auch, und aus dem Backofen kam Qualm. Und ich sitze da so und habe zunächst einmal festgestellt, wenn so etwas passiert, gehöre ich allen Anschein nach nicht zu den Menschen, die sofort aufspringen und weglaufen. Ich sitze dort und gucke dumm. Das wird eines Tages mein Verhängnis sein, weil wenn ein Gasherd Explosionsgeräusche macht und Flammen rausschlägt, ist an dieser Stelle mal ein kleiner Tipp für uns alle, dann steh auf und gib Hackengas. Also echt, wo nicht glatt ist, kannst du rennen, lauf in die entgegengesetzte Richtung. Ich nicht, ich habe da gesessen und dumm geguckt und dachte so, was zur Hölle? Und was ist dann das Erste, was ich getan habe? Genau, ich habe mein Handy aus dem Ladegerät gezogen und habe es mitgenommen ins Wohnzimmer, weil ich dachte, naja, wenn die Küche jetzt explodiert, dann bitte nicht mit meinem Handy. Wie soll ich sonst Bilder für Instagram machen?
Ja.
Nee, mal im Ernst, was machst du denn dann? Ich habe natürlich einen Elektriker gerufen, festgestellt, nach 35 Elektrikern, die ich alle abtelefoniert habe, dass Elektriker scheinbar alles machen, aber nichts mit Elektrik.
Oder nichts mit Gas.
Oder nicht mit Gas. Ja, weil alle immer so, nee, und das, ach, Gasherde, das ist gar nicht unser Ding. Und wissen Sie denn, was das Problem ist? Wo ich denke so, ja, meine Küche brennt plötzlich, das ist das Problem. Ja, aber wo das herkommt, Nein, dafür brauche ich ja einen Elektriker. So, es ging jedenfalls, es kam einfach keiner und es hat auch keiner Zeit. Dann habe ich beim Elektriker Notdienst angerufen. Die haben gesagt, ja, innerhalb der nächsten 30 bis 60 Minuten ist auf jeden Fall ein Kollege da. Der 30 bis 60 Minuten Kollege war dann auch schon 3,5 Stunden später da. Sie kamen zu zweit, waren sehr irritiert von dem Konzept, dass man ja aktuell Maske tragen soll, wenn man bei fremden Menschen in die Bude kommt. Und dann hat er mir so einen Schrieb hingelegt, auf dem dann drauf stand, was es kostet. Also bevor was losging. So, und also man muss dazu sagen, die Küche stand jetzt nicht lichterloh in Flammen die ganze Zeit. Ja,
sollte man vielleicht erwähnen.
Nee, also das war schon, man sah nichts und man roch dann auch nichts mehr, aber trotzdem war das nicht so richtig toll. Und dann stand da drauf, dass der Notdienst, das wurde auch angekündigt, kostet 45 Euro Anfahrt. Mhm. Wo ich denke so, okay, oder 49 Euro Anfahrt. Wo ich denke so, naja, komm, Fuffi für die Anfahrt. Ist jetzt auch nicht gerade ein Schnapper, aber ist halt ein Notfall. So. Mhm. Und dann sagte er, ja, es kostet 49 Euro die Anfahrt. Und dann kostet jede angefangene 15 Minuten kosten 35 Euro. Dann dachte ich so, ja, ist in Ordnung. Ja, und 290 Euro Notfallzuschlag. Und ich so, was? Ich so, wie bitte? Und er so, ja, ja, 290 Euro Notfallzuschlag. Und ich so, bevor sie einen Handschlag gemacht haben, also weil sie über diese Türschwelle gegangen sind, habe ich schon mal Kosten in Höhe von 340 Euro, ohne dass wir wissen, was überhaupt das Problem ist. Und er sagte, ja, also plus die 35 Euro pro angefangene 15 Minuten. Und ich denke so, ja, da mal Avanti, Bruder, ne? Jetzt sollen wir ganz schnell arbeiten. So, und dann haben die natürlich irgendwie alles gecheckt. Und so, und es stellte sich dann heraus, es war nicht der Backofen, wie alle gedacht haben, sondern es ist tatsächlich der Gasherd, der hat so einen Zünder, damit man die Gasflammen anbekommt. Und der ist kaputt. Und scheinbar irgendwie explodiert so und auch die hat dann das Kabel geschmort und ist in der Steckdose, das hat dann so ganz stark Funken geschlagen und da entstanden dann die Flammen, wo ich denke so, okay, oh, das ist ja gar nicht gruselig.
Das möchte man nicht in der Nähe einer Gasleitung haben.
Nein, genau, ich meinte auch so, ich so, kann man den Stecker reparieren? Und er meinte so, ja, in der Theorie schon, aber das ist ja eine Gasleitung, also auch eine Erdgasleitung. Daneben wollen wir keine unkontrollierten Funken haben, weil dann, wenn man da richtig Pech hat, dann haut es einem das Haus weg. Und ich so, Argument. So, jetzt habe ich also keinen funktionierenden Herd, weil der Backofen geht noch, aber der Herd geht nicht. Habe 400 Euro bezahlt und habe jeden Tag Angst, dass irgendwie da wieder ein Stecker reinzustecken. Es kann jetzt nichts passieren. Die Stecker ist raus und
Gas
auch die.
Gas ist abgestellt.
Ja, ganz alles genau. Das Gas ist abgestellt und auch die. Die Sicherung ist raus und so, also alles, da ist alles safe. Aber jetzt muss ich mir für keine Ahnung, was die kosten, 800 Euro oder so, diese Gasfelder, da sind ja relativ teuer, ein neues Gasfeld kaufen. Und habe aber auf jeden Fall schon mal einen Elektriker für 400 Euro bezahlt, der super nett war, aber auch nichts anderes festgestellt hat, außer, da ist was kaputt. Und ich denke so, aha, ja.
Also das Problem ist halt auch noch nicht behoben, ne? Nee, du hast einfach mal 400 Euro ausgegeben, damit dir jemand sagt, sie haben da ein Problem.
Echt null behoben. Wahnsinn. Und da dachte ich auch so, also wirklich, der nächste Kerl, der irgendwie, weiß ich nicht, in die Nähe dieser Küche kommt, der muss irgendwas mit Elektriker können. Oder am besten so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, der kann einfach alles.
Alles, ja. Das wäre doch, das ist immer, halten wir uns einfach so ein Harem aus Männern, die Dinge können.
Das ist jetzt wieder deine Fantasie, oder?
Wenn man einfach mal Leute kennt, die das auch so können. Ich habe das Gefühl, man kennt keine Leute, die solche Berufe machen. Ich kenne.
Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Ich kenne viele Menschen, die solche Berufe machen. Ich habe nur keinen Elektriker in der Familie. Alles. Also meine Mama ist gelernte Fliesenlegerin, mein Papa ist Tiefbauer. Irgendwie haben die alle, mein Onkel hat an der Elbphilharmonie mitgewerkelt und so. Ist dann zwei Stockwerke durch das Geschoss gebrochen. Aua.
Lebt er noch?
Ja, dem geht's gut. Aber so, das aber kein Elektriker. Und wir brauchen dann nach deiner Theorie einen Masseur, denn dein Mittelfinger der Woche ist dein Rücken.
Ja, ich habe seit die ganze Woche schon irgendwie einen Muskel im Rücken, der so verkrampft ist, dass ich nur gebogen sitzen kann. Und das, also auf der Wertigkeit zwischen meine Küche explodiert fast neben mir und ich habe da einen verspannten Muskel im Rücken. Es ist halt so.
Prioritäten. Aber, also aber seit einer Woche höre ich sehr leidvoll dein Klagen darüber, dass dieser Muskel dir so zu schaffen macht.
Mein Rücken. Ich brauche Wärme, ich brauche eine Massage. Und sie ist bis heute nicht drauf angesprungen. Ich gebe hier wirklich ganz konkrete Hints. Die massiert mich nicht.
Ich bin einfach stumpf. Das ist, also, falls sich für diesen Harem schon mal ein Elektriker und ein Masseur melden wollen, wir wären ready. Und ich glaube, damit beenden wir es dann auch für heute. Ja. Es war mir ein ganz großes Fest.
Es hat Spaß gemacht.
Wir wünschen euch da draußen sehr viele romantische Stunden, auch außerhalb vom Valentinstag und allen anderen. Und wir wünschen euch Partner, die einfallsreich und fantasievoll sind. Und vergesst bitte nicht, dass wir sehr viel Spaß haben mit euch und dass wir unterstützt werden von der Smile-App. Für den Fall, dass ihr die noch nicht haben solltet, holt euch die unbedingt. Das ist Comedy für eure Hosentasche immer und überall mit dabei. Die präsentieren uns und wir präsentieren euch nächste Woche die nächste Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Es war mir ein Riesenfest mit dir, Felina, und mit euch. Dankeschön und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.